Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Technik Denken im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik, wie die meisten von Ihnen womöglich schon mal gehört haben, die Sie denn öfter kommen. Wenn Sie öfter kommen, dann wissen Sie jetzt, was ich Ihnen erzählen werde. Die anderen lassen es vielleicht dann einfach geduldig geschehen. Wir sind in der 25. Folge dieser Vortragsreihen im Studium Generale. Das heißt, die, die nicht immer da waren, haben eine Menge verpasst. Falls Sie von den rund 300 Vorträgen, die hier montagsabends bisher zu hören waren, den einen oder anderen nachhören möchten, dann können Sie das tun. Wir haben die im Ton dokumentiert, die sind im lauten Mund des Internets zu finden. Wo genau, das verraten Ihnen diese hübschen Faltkarten. Da ist eine URL mit abgedruckt, auf denen Sie sich orientieren können. Da finden Sie gut 200 Vorträge der letzten 13,5 Jahre, in denen wir das jetzt hier schon so machen. Manchmal taucht die Frage auf, wann kann ich denn den Vortrag des heutigen Abends hören? Irgendwann zu Beginn des nächsten Semesters haben wir die Vorträge online. Warum stelle ich sie nicht online, bevor sie gehalten worden sind? Weil dann keiner mehr kommt. So einfach ist das. Müssen Sie sich etwas gedulden, aber Sie sind ja dabei. Von daher erfahren Sie alles live. Zu der Reihe, die wir in dem Semester laufen haben, gibt es tatsächlich eine Publikation. Die einen oder anderen haben von Ihnen davon schon Kenntnis bekommen. Hier gibt es nette kleine Postkärtchen, mit denen Sie die bestellen können oder Sie können die Postkarten natürlich auch zum Anheizen nutzen. Den Band bitte nicht zum Anheizen nutzen, den lasse ich mal durchgehen, damit Sie sehen können, was da so drin steht. Der ist jetzt seit ein paar Tagen im Handel erhältlich. Und da werden Sie sehen, einige der Referenten, die in diesem Semester hier Vorträge halten, die haben zu diesem Band beigetragen. So auch der Referent des heutigen Abends. Wir haben zu Gast Professor Dr. Wolfgang König von der Technischen Universität Berlin. Herr König hat dort Technikgeschichte gelehrt und ich finde das immer interessant, wenn man mit Historikern zu tun hat. Sie kennen vielleicht diesen Satz, wenn du nicht weißt, woher du kommst, dann weißt du nicht, wohin du stehst und wohin du gehst. Historiker können zumindest in der ersten Hälfte Abhilfe schaffen. Die wissen nämlich, woher was kommt. Und das ist, glaube ich, bei der Technik durchaus relevant zu wissen, wie ist sie denn in die Welt gekommen und womit haben wir uns da oder worauf haben wir uns da eingelassen. Und manchmal kann man ja auch aus dem, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, für die Zukunft lernen. Und ich glaube, da sind wir dann auch schon beim Thema. Herr König wird uns heute Abend reden darüber, wie das mit den Innovationen ist, wenn sie nicht klappen, wenn sie scheitern. Womöglich hat das Bedeutung für die Technikentwicklung und vielleicht sogar eine größere, als wir annehmen, vielleicht sogar eine sehr wichtige. Mal schauen, ob wir heute Abend am Ende alle lieber scheitern wollen, als alles hinbekommen wollen. Jetzt erstmal wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn König. Hinterher können Sie wie immer mit uns in Diskussion treten. Aber nun lauschen wir mal, wie die Innovationen scheitern. Herr König.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte mich bei Herrn Friedrich herzlich bedanken für die freundlichen Einleitungsworte. Bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie zu dieser späten Stunde gekommen sind. Und dann noch bei diesem wunderbaren Wetter werde versuchen, so vorzutragen, dass Sie das nicht bereuen werden. Also Scheitern von Innovation heißt mein Thema heute. Und der Innovationsbegriff, der ist natürlich in aller Munde. Wenn es um technologiepolitische Debatten geht, dann ist wahrscheinlich der Begriff der Innovation der Begriff, der am meisten benutzt wird. Und wenn er benutzt wird, dann werden meistens neue Produkte darunter verstanden und neue Produkte werden in diesen Debatten als eine Art Königsweg verstanden, für Wirtschaftswachstum, für Wohlstand und für Stabilität der Gesellschaft. Allerdings, also man könnte dann auch sagen, Innovationen sind gewissermaßen die Mikroebene von dem, was man als technische Entwicklung bezeichnet, früher als technischen Fortschritt bezeichnet hat. Das ist dann gewissermaßen die Makroebene. An diesen Debatten ist charakteristisch, dass eigentlich nur erfolgreiche Innovationen thematisiert werden. Das ist dann, wenn man so will, auch der besondere Pfiff dieses Vortrags. Es geht hier weniger um erfolgreiche Innovationen, die werde ich natürlich auch erwähnen, sondern es geht in erster Linie um gescheiterte Innovationen, um das Scheitern von Innovationen. Wenn man sich mit gescheiterten Innovationen beschäftigt, dann hört man häufig von Fachkollegen, dass es gescheiterte Innovationen gar nicht gibt. Und das stammt von einem, den man als Großvater der Innovationsforschung bezeichnen könnte, nämlich von Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter war ein Makroökonom, der schon mit seinen Publikationen vor dem Ersten Weltkrieg begonnen hat, aber die Hauptphase seines Wirkens ist in der Zwischenkriegszeit und auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat er noch entsprechende Publikationen verfasst. Und Schumpeter ist aber ein Makroökonom, das heißt, eigentlich sind für ihn die Innovationen nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck bei Schumpeter ist Wachstum. Er ist ein Wachstumstheoretiker, das heißt, ihn interessiert, wie es zu Wachstum kommt und welche Konjunkturverläufe das Wachstum besitzt. Und es ist natürlich klar, in erster Linie wachstumsrelevant sind erfolgreiche Innovationen. Gescheiterte Innovationen haben eine wesentlich geringere Bedeutung für das Wirtschaftswachstum. Es ist nicht so, dass sie überhaupt keine Bedeutung haben, weil natürlich dann auch Investitionen in gescheiterte Innovationen fließen, aber sie führen nicht unmittelbar zu Wachstum. Und zu Innovationen sagt eigentlich Schumpeter, sie sind für ihn wichtig als Grundlage von Wachstum, aber er sagt eigentlich gar nicht so viel über Innovationen. Er hat auch eine kleine Innovationstheorie, die aber in meinen Augen eher dürftig ist. Die sagt nämlich, dass das innovative Geschehen in erster Linie abhängt von der Mentalität von Unternehmern. Das heißt, wenn die Unternehmer optimistisch sind, gibt es Wachstum. Wenn die Unternehmer pessimistisch sind, gibt es kein Wachstum. So könnte man das plakativ ausdrücken. Und das ist ein bisschen dünn. Das heißt, eine gute Innovationstheorie müsste meines Erachtens wesentlich komplexer sein. Aber unter Wachstumsgesichtspunkten ist das natürlich schon interessant, was Schumpeter hier formuliert hat. Es gibt übrigens eine Analogie zu Schumpeter in meinem Fach, das heißt in der Technikgeschichte. Und zwar hat man der Technikgeschichte, das ist schon einige Jahrzehnte her, vorgeworfen, sie würde nur eine Technikgeschichte der Sieger schreiben. Das heißt, in der Technikgeschichte geht es nur um erfolgreiche Innovationen. Gescheiterte Innovationen kommen in der Technikgeschichte gar nicht vor. Und da ist was Wahres dran. Und meines Erachtens hat es etwas damit zu tun, dass in dieser unendlichen Zahl von Innovationen ein Technikhistoriker natürlich eine Auswahl treffen muss. Und die Technikhistoriker treffen dann die Auswahl auch in erster Linie nach der Wirkmächtigkeit von Innovationen. Es ist natürlich klar, dass erfolgreiche Innovationen wirkmächtiger sind als gescheiterte Innovationen. Und das meines Erachtens auch in Ordnung, genau wie das bei Schumpeter in Ordnung ist. Nur darf man dann eben nicht vergessen, dass das nicht die darf man nicht behaupten, dass das die alleinigen Innovationen wären. Es muss einem immer bewusst sein, dass dieser Technikprozess ein Auswahlprozess darstellt. Darauf werde ich noch eingehen. Inzwischen sind gescheiterte Innovationen fast zu einem Modethema geworden. Das waren verschiedene Autoren, die sich damit beschäftigt haben. Sehr häufig wird ein französischer Soziologe zitiert, Bernard Réal, der so schön formuliert hat, der Friedhof der gescheiterten Innovationen ist zum Bersten voll. Das ist zunächst mal eine quantitative Aussage und die Technikhistoriker und andere haben das aufgegriffen und haben das so formuliert, dass das Scheitern den Regelfall darstellt und der Erfolg die Ausnahme darstellt. Und da gibt es eben auch Versuche, das quantitativ zu erfassen. Und in der Literatur werden Sie Angaben finden, dass eine Größenordnung von 60-90% aller Innovationen nicht erfolgreich sind, das heißt scheitern. Und allein diese Spanne 60-90% sagt eigentlich schon, dass das keine exakten Angaben sind, sondern dass es sich um Schätzungen handelt und dass die empirische Basis für diese Schätzungen auch sehr dünn ist. Es gibt also keine Statistik der gescheiterten Innovation. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Innovatoren wesentlich lieber über Erfolge sprechen, als über das Scheitern sprechen. Also wenn man so will, ist das Scheitern bis zu einem gewissen Grad immer noch tabuisiert und es wird zumindest nicht auf breiter Front an die Öffentlichkeit getragen. Das hat sich inzwischen etwas geändert, etwas gebessert, aber von der Tendenz her ist das auch heute noch der Fall. Also die 60-90%, die können Sie gern als eine ungefähre Angabe nehmen und ich würde das so übersetzen. Und ich würde das so übersetzen, dass die Mehrzahl der Innovationsversuche scheitern, ohne mich hier auf einen Prozentsatz in irgendeiner Art und Weise festzulegen. Eine interessante Frage ist übrigens auch, die habe ich hier gestellt, ob dieses Phänomen des Scheiterns im historischen Verlauf zunimmt. Und auch das lässt sich natürlich quantitativ nicht exakt beantworten. Man kann nur wiederum begründete Vermutungen anstellen und die Vermutung, die ich aktiv vertreten würde, wäre, dass vermutlich das Phänomen des Scheiterns zunimmt. Und zwar deswegen, weil wir früher in einer Mangelgesellschaft gelebt haben. Es ist egal, ob Sie jetzt 50 Jahre zurückgehen oder 100 oder 300 Jahre zurückgehen, während man heute eher von einer Wohlstandsgesellschaft, von einer Überflussgesellschaft sprechen kann, in dem ein nicht unerheblicher Teil der Bedürfnisse befriedigt ist. Das heißt natürlich nicht, dass es in unserer Gesellschaft keine Armut gibt, dass es da kein Elend gibt, aber doch für einen erheblichen Teil, ein erheblicher Teil der Bevölkerung, dem geht es relativ gut, jedenfalls im Vergleich zu früher, zu historischen Zeiten. Und in Mangelgesellschaften werden natürlich neue Produkte viel eher aufgenommen und viel leichter aufgenommen als in Überflussgesellschaften. Man kann das auch so ausdrücken, so würden das vielleicht die Betriebswirte ausdrücken, dass wir früher einen Verkäufermarkt hatten. Das heißt, alles, was auf den Markt gebracht worden ist, wurde mehr oder weniger begeistert gekauft. Heute haben wir einen Käufermarkt, das heißt, die Kunden haben die Auswahl unter zahlreichen Anbietern, unter zahlreichen Produkten. Das heißt, sie sind in der Lage, eine Entscheidung zu fällen, Kaufentscheidungen zu fällen. Nun habe ich jetzt bislang so ganz locker über das Scheitern gesprochen und will jetzt darauf hinweisen, dass es gar nicht so einfach ist, Erfolg und Scheitern zu unterscheiden. Also zunächst mal können die Kriterien, nach denen Erfolg oder Scheitern festgemacht wird, sehr unterschiedlich sein. Also ich habe schon Kollegen erlebt, die einige Dutzend Millionen Euro versenkt haben und sagen, wir haben kolossal von diesem Projekt profitiert, wir haben so viel dabei gelernt. Das ist also diese Kategorie Wissen. Das heißt, man gelangt zwar möglicherweise nicht zu dem Ergebnis, das man ursprünglich angestrebt hat, aber im Verlauf der Entwicklungsarbeiten erwirbt man natürlich eine ganze Menge an Wissen, das möglicherweise wieder in anderen Technikprozessen eine Rolle spielt und in anderen Technikprozessen angewandt werden kann. Eine andere Kategorie wäre die Kategorie Technik. Es kann also durchaus sein, dass Innovationsversuche zu Prototypen führen, die funktionsfähig sind, aber diese Prototypen setzen sich auf dem Markt nicht durch oder sie kommen erst gar nicht auf den Markt. Und das wäre dann technisch erfolgreich, jedenfalls in einem bestimmten Technikbegriff, wäre aber zum Beispiel ökonomisch für das Unternehmen relativ sinnlos, weil man keine Gewinne daraus ziehen kann. Und damit habe ich gleich die dritte Kategorie angesprochen, nämlich die Kategorie Wirtschaft. Es gibt Autoren, und ich mache das offen gesagt auch ganz gern, die das Scheitern so festmachen oder den Erfolg so festmachen. Erfolgreich ist eine Technik, wenn sie mindestens die Investitionen wieder reinspielt, die in sie im Entwicklungsprozess reingesteckt worden sind. Das heißt, nur wenn es möglich ist, aus dieser Technik Gewinne zu ziehen, dann war diese Innovation erfolgreich und damit wäre natürlich jemand wie Schumpeter ganz einverstanden. Und die vierte Kategorie, die ich nicht verschweigen möchte, es gibt natürlich durchaus das Phänomen, dass eine Technik erfolgreich, dass eine Technik funktioniert, dass sie sich gut verkauft, aber ein nicht unerheblicher Teil der Gesellschaft ist der Auffassung, das ist eigentlich eine Fehlentwicklung. Es wäre eigentlich besser, wir hätten diese Technik nicht. Wir haben sie, aber es wäre eigentlich besser, wir hätten sie nicht. Und je nachdem, für welche Kategorie man hier optiert, wird man zu unterschiedlichen Ansichten kommen, ob eine Innovation erfolgreich gewesen ist oder gescheitert ist. Und die verschiedenen Gruppen, die sich mit Technik beschäftigen, die Stakeholder, haben natürlich auch unterschiedliche Ansichten, je nachdem, welche Interessen sie mit einer Technik verbunden haben. Bei den Investoren dürfte es in erster Linie um Gewinne gehen. Also wenn die Gewinne fließen, dann war die Sache erfolgreich. Bei der Politik kann es schon anders aussehen. Möglicherweise ist eine Technik von der Politik gefördert worden. Und die Frage ist eben, ob man diese Ziele eines politischen Programms, meinetwegen Humanisierung des Arbeitslebens oder so etwas, dann tatsächlich erreicht hat oder eben nicht erreicht hat. Und die Konsumenten können wiederum andere Vorstellungen haben. Jetzt will ich noch darauf hinweisen, dass Scheitern und Erfolg auch durchaus räumliche Dimensionen sind. Das heißt, eine Technik kann in einem bestimmten Land, in einem bestimmten Unternehmen, in einer bestimmten Region erfolgreich sein, aber in anderen Regionen nicht erfolgreich. Also so etwas wie der sogenannte schnelle Brüter, das war offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, in Deutschland ein Pleiteunternehmen. Man hat 10 Milliarden dort investiert und es ist nicht zu einem schnellen Brüter gekommen. Aber in anderen Ländern ist er eben durchaus gebaut worden. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber damit haben Sie eben Unterschiede, nationale Unterschiede, was den Erfolg oder Misserfolg einer Zeit, Technik anbelangt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die zeitliche Dimension. Aussagen über Erfolg und Misserfolg, die sind immer von einem bestimmten Zeitpunkt aus gemacht. Das heißt, um ein Beispiel zu nennen, Batterieentwicklungen gibt es ungefähr seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und als Technikhistoriker wenn ich mir die Quellen betrachte, dann lese ich alle paar Jahre, dass man endgültig das Batterieproblem gelöst hat. Das kann man 150 Jahre lesen. Und möglicherweise sind wir jetzt wirklich so weit, aber auch da ist noch nicht das allerletzte Wort meines Erachtens gesprochen. Das heißt, diese ganzen Erfolgsmeldungen in der Vergangenheit waren möglicherweise verfrüht, aber nach einer längeren Zeit kann es dann zu einem anerkannten Erfolg kommen. Und natürlich ist jede Technik auch immer nur eine bestimmte Zeit erfolgreich. Das kann sehr lange sein, aber irgendwann wird diese Technik durch etwas anderes überholt oder wird aus sonstigen Gründen obsolet und wird aufgegeben. Das kann viele hundert Jahre dauern, aber es kann auch in relativ kurzer Zeit geschehen. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist eben der Hintergrund von meiner letzten Aussage hier. Ich würde eben Scheitern als fragiles Interpretationskonstrukt bezeichnen. Das heißt, Scheitern ist nicht eindeutig ja oder nein, sondern Bedarf der Begründung, Bedarf der Diskussion, und das wird zu unterschiedlichen Aussagen führen. Das war jetzt alles sehr dicht und sehr abstrakt, und ich möchte dieses Scheitern als fragiles Interpretationskonstrukt an einem Beispiel hier erläutern. Und als Beispiel habe ich mir ein Verfahren der Stahlerzeugung herausgesucht, nämlich das sogenannte Siemens-Martin-Verfahren. Da muss ich ein bisschen ausgreifen, und ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Vorbildung Sie haben. Wenn Sie Techniker sind, dann renne ich sicher teilweise offene Türen bei Ihnen ein. Also wir reden ja immer von Eisen, und hier in diesem Gebäude, in diesem Raum, ist eine ganze Menge Eisen verbaut, aber die Techniker wissen, dass es sich dabei nicht um das Element Eisen handelt, sondern dass es sich bei dem sogenannten technischen Eisen, das man in der Technik benutzt, um eine Legierung handelt, und eine Legierung, bei der die Eigenschaften in erster Linie von dem Kohlenstoffgehalt abhängen. Also man kann Eisen eben begreifen als eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung. Und darüber gibt es natürlich noch, gibt es noch die Möglichkeit, mit vielen Stahlveredlern, Molybdän, Vanadium, Chrom und so weiter und so fort zu arbeiten. Und ich habe schon gesagt, der Kohlenstoffanteil ist wesentlich verantwortlich für die Eigenschaften dieses technischen Eisens. Wenn der Kohlenstoffanteil so hoch ist, dann ist das Eisen spröde und kann nicht mehr weiter verformt werden. Wenn er niedriger ist, dann ist das Eisen verformbar, dann spricht man auch von Stahl. Das heißt, dieses Eisen kann dann gewalzt werden, kann geschmiedet werden, kann gehämmert werden und so weiter und so fort. Und Stahl, zumindest Massenstahl, seit dem 18. Jahrhundert, wird in einem zweistufigen Prozess hergestellt. Der erste Prozessteil bezeichnet man als Hüttenprozess, das heißt, im Hochofen wird aus Erz Roheisen erschmolzen mit Hilfe von Koks und zahlreichen Zuschlägen. Und dieses Roheisen hat eben einen relativ hohen Kohlenstoffanteil und kann eben nicht weiter geformt werden. Und aus diesem Roheisen wird dann in dem zweiten Prozessschritt, in dem sogenannten Frischprozess, Stahl hergestellt. Und zur Stahlherstellung dienen eine ganze Reihe von Verfahren, also vom Historischen her gesehen jetzt, die sind meistens jetzt aufgegeben. Und ich habe hier einfach ein paar angeschrieben, also das sogenannte Puttel-Verfahren, das Bessemer-Verfahren, das Thomas-Verfahren und das Siemens-Martin-Verfahren, mit dem ich mich jetzt etwas näher beschäftigen möchte. Wenn Sie jetzt den Namen Siemens hören, dann denken Sie natürlich automatisch an die elektrotechnische Großfirma, und Sie denken an den Gründer der elektrotechnischen Großfirma, nämlich Werner Siemens. Hier geht es aber um einen anderen Siemens, nämlich um den Wilhelm Siemens. Das war eine zahlreiche Familie mit 14 Geschwistern. Damals hatten die Frauen auch noch mehr Kinder als heute. Und von diesen Kindern waren relativ viele Brüder und eine ganze Reihe dieser Brüder waren in der Technik engagiert. Und ich habe Ihnen hier zwar einige Daten von dem Wilhelm Siemens aufgeschrieben, will aber jetzt nicht im Einzelnen auf dessen Lebensgeschichte eingehen. Ich will nur auf zwei Dinge hinweisen. Der Wilhelm Siemens war kein Elektrotechniker in erster Linie, obwohl er auch elektrotechnisch gearbeitet hat. Das war ja damals sehr stark Learning by Doing, sondern er war ein hochqualifizierter und sehr gut ausgebildeter Maschinenbauer, der sich dann in die Metallurgie und eben auch in die Stahlherstellung eingearbeitet hat. Er hat das englische Siemens-Geschäft geleitet, hat sich dann naturalisieren lassen und ist dann auch tatsächlich Engländer geworden. Und wenn hier vom Siemens-Martin-Verfahren die Rede ist, dann bezieht sich das, was viele nicht wissen, auf diesen William Siemens. Er hat nämlich aus dem Wilhelm dann einen William gemacht. Und Martin ist auch eingedeutscht. Das ist die französische eisenindustrielle Dynastie der Martins. Und also das vielleicht als ganz kurze Informationen, was die Person von William Siemens anbelangt. Jetzt habe ich leider keinen Laserpointer bei mir, aber ich versuche das so zu erklären. Also was Sie hier haben, ist der Siemens-Martin-Ofen und ganz oben sehen Sie so eine Wanne und in dieser Wanne findet dann der Frischprozess statt. Das heißt, hier wird aus Roheisen oder Schrott oder sonst irgendetwas, man kann auch ein bisschen Erz reinfüllen, wird Stahl gemacht. Und das Besondere an dem Siemens-Martin-Ofen und an dem Siemens-Martin-Stahl besteht darin, dass aufgrund der besonderen Konstruktion dieses Ofens besonders hohe Temperaturen erreicht werden können. Und besonders hohe Temperaturen, das ist eben sehr positiv für die Qualität des Stahls und das konstruktive Problem war dann Auskleidungen für die verschiedenen Kammern zu finden, die diesen hohen Temperaturen gewachsen waren. Und es ist ein energiesparender Prozess. Sie sehen hier unten so zwei Doppelkammern. Was Sie nicht sehen, ist noch ein Gasgenerator. Also hier wird Gas vorher hergestellt. Ganz am Anfang hat der Siemens mit festen Brennstoffen gearbeitet, also mit Koks, mit Kohle, mit Torf oder sonst irgendetwas. Und später hat er einen Gasgenerator davor geschaltet und dieses erzeugte Gas fließt dann ebenso wie die Luft durch zwei Kammern, die vorgewärmt worden sind durch die Abgase. Und auf diese Art und Weise werden sowohl das Gas als auch die Luft vorgewärmt, hohe Temperaturen erreicht. Die Abgase fließen in die anderen Kammern und wenn die einen Kammerpaar abgekühlt ist und das andere Kammerpaar aufgeheizt ist, dann wird umgeschaltet. Also die hohen Temperaturen sind der Vorteil dieses Prozesses. Es gibt durchaus auch problematische Dinge und dazu gehört, dass der Prozess wesentlich länger dauert als meinetwegen das Bessemer-Verfahren oder das Thomas-Verfahren. Aber das hat eben auch Vorteile, weil man während des Prozesses Stahlproben entnehmen kann und diesen Stahl prüfen kann, auf Qualität prüfen kann. Also jetzt habe ich das von den Grundzügen erklärt und werde jetzt auf die Entstehung dieses Prozesses so kurz eingehen, mit Hilfe dieser Stichworte. Das ist der sogenannte Regenerativprozess in einem Regenerativofen. Und dieser Regenerativofen ist ursprünglich eben nicht von dem William Siemens entwickelt worden, sondern von einem seiner Brüder, von Friedrich Siemens. Und die beiden haben dann in der Folgezeit diesen Prozess gemeinsam und diesen Ofen gemeinsam weiterentwickelt, wobei sich der Friedrich Siemens mit der Zeit eher auf die Glasherstellung kapriziert hat, während William Siemens sich mehr auf die Stahlerzeugung kapriziert hat. Also der Ofen kann im Prinzip für alle möglichen thermischen Prozesse eingesetzt werden, wo man hohe Temperaturen braucht. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass zunächst mal mit festen Brennstoffen gearbeitet worden ist und dass man dann auf Gasfeuerung umgestellt hat, was unter anderem eine bessere Regelbarkeit bedeutet. Und dieses Regenerativprinzip ist jetzt nicht nur für den Siemens-Martin-Prozess eingesetzt worden, sondern auch für andere Prozesse der Stahlerzeugung, die ich hier aufgeführt habe, für den Puddelprozess, für die Tiegelstahlherstellung und für den sogenannten direkten Prozess. Dieser direkte Prozess ist jetzt wichtig, der gehört zu meiner Argumentation. Direkter Prozess heißt, dass man versucht, nicht in einem zweistufigen Verfahren Stahl herzustellen, also über Roheisen, sondern unmittelbar aus dem Erz. Das heißt, man hat gewissermaßen einen Ofen, wirft das Erz rein und Stahl kommt raus. Und ich will gleich dazu sagen, das ist zumindest für hochwertigen Massenstahl auch in der Gegenwart noch nicht gelungen. Das heißt, das ist weiterhin ein Desiderat des Eisenhüttenwesens. Und welche Rolle spielt jetzt Siemens? Siemens ist bei der Entwicklung dieses Siemens-Martin-Prozesses unglaublich weit. Er hat den Ofen, er hat schon Versuche gemacht, da müssen noch ein paar kleine Elemente verändert werden und dann hätte er den Siemens-Martin-Prozess gehabt. Dann gibt er aber diese Arbeiten auf. Und er gibt sie auf, weil ihm das zu wenig ist. Er will den direkten Prozess schaffen und beschäftigt sich dann 2 Jahrzehnte mit Entwicklungsarbeiten dieses direkten Prozesses, also Stahl direkt aus dem Erz und letzten Endes scheitert er damit. Und die Arbeiten, die er aufgegeben hat, werden von dieser französischen Eisenhüttenindustrie, das heißt den Martins, aufgenommen und die sind dann mit dem Martin-Prozess, mit dem Siemens-Martin-Prozess erfolgreich. Und jetzt kann man darüber reden, wer ist jetzt gescheitert und wer war es eigentlich erfolgreich? In einem gewissen Recht könnte man sagen, jedenfalls was den Siemens-Martin-Prozess anbelangt, da ist der William Siemens gescheitert. Aber was die Vorarbeiten zu diesem Prozess anbelangt, insbesondere die Ofenentwicklung, war er hoch erfolgreich. Die Martins waren zweifellos erfolgreich, aber sie wären nicht erfolgreich gewesen ohne diese Vorarbeiten von Siemens. Und welche Bedeutung das hat, will ich eigentlich nur noch kurz andeuten, indem ich darauf hinweise, dass dieser Siemens-Martin-Prozess und die Erzeugung von SM-Stahl über etwa ein Jahrhundert die wichtigste Technik der Stahlherstellung gewesen ist. Also ein ungeheuer wichtiger technischer Prozess, an dem mehrere mitgewirkt haben und es ist gar nicht so einfach, Erfolg und Misserfolg zu verteilen. Also das war der Sinn dieser kleinen Fallstudie. Ich würde jetzt wieder ein bisschen theoretischer werden und mich mit den gescheiterten Innovationen beschäftigen. Wenn es gescheiterte Innovationen gibt, und es gibt sie, sie werden nur nicht in der Öffentlichkeit in diesem Umfang diskutiert. Vielleicht darf ich mal ganz spontan fragen, wer von Ihnen kann einfach so aus dem Handgelenk eine gescheiterte Innovation nennen? Okay. Also im informationstechnischen Bereich gibt es natürlich einiges. Wankelmotor, ja, das ist auch eines meiner Beispiele, die kommen gleich. Also ich sehe schon, Sie, Sie ich habe mehrmals erlebt, wenn ich die Frage gestellt habe, dass da nichts kam. Und da sind Sie wesentlich reflektierter und können hier auf einiges verweisen. Allerdings ist es natürlich einfacher. Und es wäre auch für Sie einfacher, erfolgreiche Innovationen zu nennen, weil die uns natürlich Tag für Tag umgeben als gescheiterte Innovationen. Und wenn es so ist, dass die technische Entwicklung ein Auswahlprozess ist, dann gibt es keinen technologischen Imperativ. Also der Begriff des technologischen Imperativs, der spukt durch die Technikphilosophie seit einigen Jahrzehnten, wenn ich richtig informiert bin, ist er zum ersten Mal durch Karl Friedrich von Weizsäcker gebildet worden. Und damit ist die Behauptung verbunden, dass man jedenfalls in der Vergangenheit alles realisiert hat, was man realisieren konnte. Und das ist schlicht und einfach Unsinn. Man hat nie alles realisiert, was man realisieren konnte. Man kann immer noch argumentieren, da gibt es viele Techniken, auf die hätte man verzichten können, aber dass man alles realisiert hat, was man realisieren könnte, ist einfach eine falsche Behauptung. Man musste auch nur die Schätze der Patentämter betrachten, wo eben nur ein winziger Bruchteil der Patente dann tatsächlich in Technik umgesetzt werden. Und die Frage ist jetzt natürlich, die techniktheoretische Frage, nach welchen Kriterien werden Techniken realisiert und scheitern andere? Und das ist zweifellos auch eine Machtfrage. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen dafür, dass sich eine Technik, die nicht unbedingt die beste Technik gewesen ist, durchgesetzt hat, weil eben das Unternehmen oder das Land oder sonst irgendetwas mächtiger gewesen ist oder in einem bestimmten Bereich mächtiger gewesen ist. Also dass in Deutschland und einigen anderen Ländern das PAL-System beim Farbfernsehen sich durchgesetzt hat, aber in der DDR, in Russland, in Frankreich das SECAM-System, das hing in erster Linie mit der Politik zusammen. Und erst in zweiter, dritter, vierter Linie hing es mit der Technik zusammen, wobei man bis zur Gegenwart darüber streiten kann, ob unter technischen Gesichtspunkten das PAL-System oder das SECAM-System besser gewesen ist. Darüber hinaus wird die Technik und die technische Entwicklung determiniert gewissermaßen durch die Umgebung, durch strukturelle Gegebenheiten. Dazu zählt der Stand des technischen Wissens und Könnens. Man kann nicht in jeder Zeit alles machen, sondern manchmal gibt es eben Voraussetzungen dafür. Und wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann kann eine bestimmte Technik nicht entwickelt werden. In kapitalistischen Systemen wird häufig eine etwas andere Technik entwickelt als in sozialistischen Systemen. Wertsysteme spielen eine Rolle und so weiter und so fort. Und jetzt haben sich die Technikhistoriker Gedanken gemacht, warum scheitert eigentlich bestimmte Technologie? Und ich will gleich darauf hinweisen, dass es eine ungeheure Menge an Antworten gibt. Also es gibt wahrscheinlich hunderte von Erklärungen bei verschiedenen Techniken, warum sie gescheitert sind. Aber es gibt vielleicht einige, die wichtiger gewesen sind als andere. Und ich habe aus einem der grundlegenden Publikationen dazu, nämlich aus dem Buch von Reinhold Bauer über gescheiterte Innovationen, diese Gründe hier aufgeführt, die er für die wichtigsten hält. Und das können wir vielleicht mal kurz durchgehen. Häufig ist es so, dass verschiedene Technologien miteinander konkurrieren, entweder gleichzeitig oder zeitlich versetzt. Und da setzt sich dann eine Technik durch. Und das kann eine bessere Technik sein oder eine Technik eines mächtigeren Unternehmens oder was auch immer. Und ein schönes Beispiel möchte ich Ihnen geben, das wahrscheinlich die wenigsten kennen. In den 1880er Jahren ist ja unter anderem das Telefon entwickelt und verbreitet worden. Und Das Telefon wurde aber in der frühen Zeit nicht nur so benutzt, wie wir es heute benutzen, sondern es wurde auch genutzt, um an Abonnenten Theateraufführungen zu übertragen oder Musikaufführungen, Operaufführungen. Das heißt, man hat sich zu Hause hingesetzt, hat den Telefonhörer eine Stunde ans Ohr gehalten und konnte dann einem Musikstück lauschen. Und das gab es tatsächlich mehrere Jahrzehnte und das ist vollkommen verschwunden. Und es ist natürlich deswegen verschwunden, weil irgendwann der Rundfunk kam und der Rundfunk viel preiswerter die gleiche Leistung zu höherer Qualität erbracht hat. Ein weiterer Grund für das Scheitern können technische Probleme sein. Der Kollege hat vorhin schon auf den Wankelmotor hingewiesen. Mit dem Wankelmotor hatte man große Schwierigkeiten. Also Sie kennen ja diese Meer, dass das erste Auto, in dem der Wankelmotor in großem Umfang eingebaut worden ist, war der Roh 80. Und wenn sich zwei Roh 80-Fahrer begegnet haben, dann wurden dann Finger in die Höhe gehalten. Und wenn drei Finger in die Höhe gehalten worden sind, dann hieß das, ich habe den dritten Motor. Und das mag jetzt stimmen oder mag nicht stimmen, es ist jedenfalls gut erfunden und weist darauf hin, dass man erhebliche technische Probleme am Anfang mit diesem Kreiskolbenmotor hatte. Diese Probleme hat man überwunden. Der Motor funktionierte später einwandfrei, aber vor nicht allzu langer Zeit hat auch das letzte japanische Unternehmen, das Wankelmotoren gebaut hat, das aufgegeben. Und der Grund ist, dass man nicht mehr in der Lage war, die immer strengeren Abgasvorschriften mit Hilfe des Wankelmotors zu erfüllen. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass man technische Probleme unterschiedlichen Charakters, dass man an denen letzten Endes scheitert, wenn auch nach einer gewissen Zeit. Dann ein weiteres Problem können Fehleinschätzungen der Nutzer sein. Das heißt, das Unternehmen denkt, dass die Nutzer eine Technik annehmen. Tatsächlich nehmen die Nutzer die Technik nicht an. Und über das Beispiel, das ich jetzt bringe, kann man sich streiten. Die Akademie, in der ich arbeite, die Akademie der Technikwissenschaften, AKATEC, hat gerade eine große Umfrage gestartet, Technikradar. Und da wurde auch die Frage nach Smart Homes gestellt und nach dem autonomen Fahren. Und das Ergebnis ist, dass die überwiegende Mehrzahl der Befragten, ist eine repräsentative Befragung, gesagt hat, sie möchte nichts mit diesem Smart Home zu tun haben, weil sie fürchten, dass auf diese Art und Weise Kriminelle in die Wohnung eindringen können und die Wohnung übernehmen können. Und was Ähnliches gibt es bei autonomen Fahren. Die große Mehrheit sagt, sie glauben nicht, dass das funktioniert und sicher ist und sie würden sich nie einem autonomen Fahrzeug anvertrauen. Nun, trotzdem wird das jetzt entwickelt. Und ich will gleich darauf hinweisen, das kann sich natürlich ändern. Also möglicherweise sagen die Konsumenten das jetzt, aber ob sie das in 10 Jahren noch so sagen, das ist eine offene Frage. Aber wir wissen eben nicht, wie die Nutzererwartungen sich entwickeln werden. Der vierte Punkt, eine neue Technik oder eine Technik hat so hohe Anpassungserfordernisse. Also ein Musterbeispiel dafür sind eigentlich die europäischen Schienennetze. Sie haben ja bei der europäischen Eisenbahn unterschiedliche Spurweiten. Sie haben in Spanien zum Beispiel und in Russland haben Sie eine breitere Spur als die 1435 mm tiefsten Spur, die es in Deutschland gibt. Im Übrigen gab es in Deutschland auch mal in Baden eine Breitspur, die man dann aber schließlich umgenagelt hat, nachdem diese 1435 mm Spur sich verbreitet hat. Wir haben unterschiedliche Stromsysteme, teilweise Gleichstrom, teilweise Wechselstrom, unterschiedliche Spannungen, unterschiedliche Frequenzen. Und diese Entscheidungen sind getroffen worden in der Anfangszeit der technischen Entwicklung. Und die Technik hat sich natürlich weiterentwickelt und einige Jahre oder Jahrzehnte später hätte man diese ursprüngliche Entscheidung nicht mehr getroffen. Aber inzwischen hatte man so viel Geld investiert in das Schienennetz, dass die völlige Umstellung des Schienennetzes außerhalb der Debatte war. Man hat das anders gelöst. Wir haben halt heute mehr Systemlokomotiven, die in der Lage sind, in unterschiedlichen Stromsystemen zu verkehren. Mein letzter Punkt ist die Stabilität bzw. Instabilität des Entwicklungsraums. Also damit eine Technik sich entwickelt, braucht sie eine gewisse Stabilität der Umgebung. Wir haben ja vorhin schon über den schnellen Brüter gesprochen, nachdem, oder auch die Aufbereitungslage in Wackersdorf, nachdem das durch die Bevölkerung nicht mehr getragen worden ist, ist auch die Politik abgesprungen und damit war die Technik tot. Und das Gleiche haben Sie natürlich auch bei Unternehmen. Ich habe kürzlich mit dem technischen Leiter eines großen Maschinenbaukonzerns gesprochen und der hat mir erzählt, dass sie sehr früh in den 3D-Druck eingestiegen sind und dort mit einer kleinen Entwicklungsgruppe, aber relativ hohen Investitionen gearbeitet haben. Und dann hat der Vorstand gewechselt und der neue Vorstand hatte andere Vorstellungen und das ist innerhalb kurzer Zeit geschlachtet worden. Und das heißt, diese Stabilität des Entwicklungsraums, die man benötigt, war nicht mehr gegeben. Ja, das sind sicher nur einige der Gründe, die für Scheitern verantwortlich sind. Es gibt mit Sicherheit wesentlich mehr, aber ich wollte Ihnen zumindest so ein kleines Beispiel und so kleine Fallbeispiele geben. Und jetzt hat Herr Friedrich vorhin schon diese Frage angesprochen, lernt man denn aus diesen Fehlern? Und der Volksmund sagt ja, aus Schaden wird man klug. Das heißt, wir glauben eigentlich daran, dass man aus diesen gescheiterten Innovationen lernen kann, mit der Zielsetzung, in Zukunft das Scheitern zu reduzieren. Und ich möchte zumindest so ein wenig Wasser in diesen Wein gießen. Es gibt einige empirische Studien dazu, auch hier keine breite empirische Basis, das ist also alles problematisch von der empirischen Basis her, aber es gibt ein paar Studien und die Ergebnisse dieser Studien sind, Innovatoren, die erfolgreich sind, sind häufiger später auch erfolgreich. Und Leute, die scheitern, scheitern häufig später auch wieder. Und das widerspricht eben dieser These, aus Schaden wird man klug. Man muss natürlich berücksichtigen, wenn jemand erfolgreich ist, dann zieht er auch Gewinne aus der Technik, kann also dann in eine neue technische Entwicklung mehr einsetzen. Das heißt, man muss vorsichtig sein in der Interpretation solcher Ergebnisse. Aber was gegen das Lernen spricht, ist eben auch, dass man eigentlich nur lernen kann, wenn alle Bedingungen gleich bleiben. Das heißt, ich habe eine Innovation und die scheitert, und dann mache ich 2 Jahre später eine andere Innovation und da müssen die Bedingungen noch genauso sein. Das ist aber nie der Fall. Das heißt, die Bedingungen ändern sich ständig. Die Technik ist anders, die Umgebung ist anders und so weiter und so fort. Außerdem würde dieses Lernen bedeuten, dass man über weitgehendes oder vielleicht sogar umfassendes Wissen verfügen muss, was die Rahmenbedingungen einer technischen Entwicklung anbelangt. Aber auch das steht nicht zur Verfügung. Und deswegen sagt die neuere Innovationsforschung, was man allenfalls erhoffen kann, ist so etwas wie eine Steigerung von Reflexivität. Das heißt, dass man in der Lage ist, über die Probleme tiefer nachzudenken, als man vorher nachgedacht hat. Aber ob das Ergebnis dann tatsächlich wesentlich besser ist, das sei immer noch mit einem Fragezeichen, das sei mit einem Fragezeichen versehen. Und deswegen fordert die Innovationsforschung eigentlich etwas anders, also nicht Lernen aus dem Scheitern, was ja letzten Endes darauf hinauslaufen könnte, wenn man oft scheitert und daraus lernt, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr scheitert. Daran ist überhaupt nicht zu denken. sondern was die Innovationsforschung fordert und auch die Politik fordert und auch in vielen Festreden von Unternehmenschefs auftaucht, was wir brauchen, ist eine neue Kultur des Scheiterns. Und ich habe versucht, Elemente dieser neuen Kultur des Scheiterns hier aufzuführen. Zunächst ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich mit dem Gedanken vertraut macht, Scheitern kann man nicht beseitigen. Also jedenfalls nicht volkswirtschaftlich beseitigen, sondern man muss es zulassen. Möglicherweise muss man es sogar unterstützen. Das heißt, dieses Bewusstsein ist eine Notwendigkeit, um über Scheitern gewissermaßen zum Erfolg zu kommen. Man scheitert zwar dann häufiger, aber einige Dinge, die dann ungeheuer wichtig sein können, auch volkswirtschaftlich wichtig sein können, mit denen ist man dann erfolgreich, aber zu denen würde man gar nicht kommen, wenn man das Scheitern nicht zulässt. Also der Umgang mit Scheitern heißt, und das ist sowieso, das ist eine volkswirtschaftliche Forderung, ist aber auch eine betriebswirtschaftliche Forderung. Man muss Scheitern zulassen und man muss es regelrecht einplanen. Aber man muss es auf eine bestimmte Art und Weise einplanen, nämlich so, dass es nicht an die Existenz geht. Die Auswirkungen sollten minimiert werden. Das kann man zum Beispiel machen, indem der Mitteleinsatz begrenzt wird. Es wird also von vornherein gesagt, so viel Mittel stehen dafür zur Verfügung, damit musst du auskommen. Und wenn du das nicht schaffst, dann brechen wir diese Entwicklung ab. Oder es wird mit sogenannten Meilensteinen gearbeitet. Das heißt, man prüft etappenweise, ob man die Zwischenziele erreicht hat. Wenn man sie nicht erreicht, dann gibt man das Projekt auf. Man reduziert den Zeitaufwand beziehungsweise den Personalaufwand, also jedenfalls, dass nicht die Existenz der Personen und die Existenz des Unternehmens und gegebenenfalls auch die Existenz einer Volkswirtschaft davon betroffen ist. Das ist das, was in der Innovationsdiskussion als eine neue Theorie des Scheiterns bezeichnet wird. Und damit möchte ich schließen und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Ja, Herr König, herzlichen Dank. Jetzt muss ich das natürlich aufnehmen für den gelungenen Vortrag. Sie haben gerade skizziert eine neue Kultur des Scheiterns. Wenn man denn mit solch einem heiklen Begriff wie Nationalkulturen operieren mag oder Mentalitäten, macht sich da nicht Unterschiedliches fest? Also wenn ich mir angucke, wie man im Silicon Valley beispielsweise mit Innovationen umgeht, ja, wie da Investoren aufgestellt sind, dass sie sagen, okay, von 10 Investitionen sind wir froh, wenn eine durchkommt, die anderen müssen wir halt in Kauf nehmen. Das ist so und wir investieren fröhlich vor uns hin und wissen, irgendwann klappt's. Das ist, glaube ich, ein Ausdruck einer eher amerikanischen Kultur, mit Scheitern umzugehen. Scheint mir hier etwas anders zu sein, oder?
Ja, das ist völlig richtig. Also dieses Beispiel wird auch immer gebracht. Es wird ein deutsch-amerikanischer Innovationsvergleich gemacht. Und es wird dann behauptet, und das ist sicher was Wahres dran, dass in der amerikanischen Kultur man mit dem Scheitern offensiver umgeht und auch weniger diese existenzialistische Interpretation von Scheitern bringen. Und es mag sein, dass sich das schon in der Sprache niederschlägt. Scheitern klingt ja so ein bisschen existenziell, während das englische Failure viel harmloser ist. Das heißt, schon aufgrund der Semantik gibt es hier Unterschiede. Und das schlägt sich natürlich dann auch in gesellschaftlichen Organisationsformen nieder. Und das, was am offensichtlichsten ist, ist die Verfügung über Risikokapital. Also in allen Arbeiten über das deutsche Innovationssystem wird beklagt, dass es in Deutschland zu wenig Risikokapital gibt, während in den USA es eine richtige Kultur des Risikokapitals gibt. Inzwischen ist es natürlich so, dass amerikanische Investoren und Risikoinvestoren auch in Deutschland auftauchen. Aber es gibt immer noch einen großen Unterschied. Also wäre sicher nicht schlecht, wenn wir ein wenig amerikanischer würden. Ich glaube aber nicht daran, dass es so ohne weiteres möglich ist, eine Kultur in eine andere zu übertragen. Also ganz amerikanisch werden wir nicht werden. Und diese deutsche Mentalität hat natürlich auch durchaus ihre Vorteile. Aber so ein wenig amerikanischer wäre wahrscheinlich nicht schlecht in dieser Hinsicht.
Ja, womöglich wollen wir ja gar nicht so sehr amerikanisch werden dann. Nun denn, aber wir wollen natürlich Sie mit einbeziehen. Hier haben wir eine erste Frage, ich werde sie dann wiederholen. Okay, Sie gehen nochmal auf das Fallbeispiel ein, sagen, Sie haben nicht so ganz erkannt, wo da das Scheitern genau lag. Schließlich seien doch diese Öfen bis in die 70er Jahre hinein im Saarland in Betrieb gewesen.
Also das Scheitern hat sich jetzt nur auf Siemens bezogen. Also Siemens bringt diesen Prozess nicht zu Ende. Oder er bringt ihn erst zu Ende nach den Martins, sodass er dann gewissermaßen den Prozess und die Prozessführung der Martins imitiert. Und wenn Sie jetzt von Burbach sprechen, müsste man halt untersuchen, das weiß ich nicht, ob die das direkt aus Frankreich übernommen haben oder ob das über andere Zwischenstationen gelaufen ist. Es ist natürlich so, dass der Siemens-Martin-Prozess sich dann mit der Zeit überall durchsetzt. Und die 1870er, 1880er Jahre, das ist die Zeit, in der sich, könnte man sagen, der Prozess global durchsetzt. Aber Siemens war eben der Meinung, er hat etwas Besseres mit diesem direkten Prozess. Und darauf hat er sich konzentriert. Er hat also nur, um mal das anzudeuten, in welche Probleme er da auch gelaufen ist, er hat ein Stahlwerk im südlichen Wales gegründet und er hat in dieses Stahlwerk eine Größenordnung von 500.000 Pfund investiert, die dann irgendwann verloren gewesen sind. Das Pfund war damals natürlich ein bisschen mehr als heute. Also es ist ein Verlust von vielen, vielen Millionen Mitteln. Aber man kann auch durchaus sagen, ohne den Siemens hätte es das gar nicht gegeben. Und insofern von einem Teilerfolg sprechen. Mir ging es ja nur darum, auf die Relativität dieser Begriffe Erfolg und Scheitern mit diesem Beispiel hinzuweisen.
Kann es sein, dass wir beim Scheitern auch nochmal sehen müssen, wer scheitert oder was? Ja, also nicht, manchmal ist es eine Person, aber das Verfahren beispielsweise etabliert sich dann doch. Ne? Womöglich auch noch ein Unterschied. Hier haben wir eine Runde.
Zunächst mal ist das interessant, was Sie sagen.
Vielleicht, ich versuche es nochmal kurz für unsere Aufnahme zusammenzufassen. Sie verweisen auf Tolstoi, Anna-Karina. Ich glaube, das beginnt bereits im ersten Satz, dieses Prinzip. Ne? Das ist für mich übrigens als jemand, der schreiben lehrt, immer das Standardbeispiel dafür, wie wichtig der Strichpunkt ist. Der erste Satz lautet nämlich, ich zitiere aus dem Gedächtnis, womöglich nicht genau, glücklich sind alle Familien auf dieselbe Art, jetzt kommt der Strichpunkt, unglücklich ist jede Familie auf ihre eigene Art. Ohne Strichpunkt ist der Satz verloren, wenn Sie dann Punkt setzen, ist es eine Katastrophe, das geht gar nicht. Also, aber darauf wollten Sie, glaube ich, nicht hinaus, Sie wollten auf das Prinzip dahinter hinaus, also ist der Erfolg sozusagen immer nach den gleichen Prinzipien gestaltet, der Misserfolg aber nach besonderen Vorgaben.
Also ich muss wiederholen, ich finde das sehr interessant und bin es nicht in der Lage, das spontan fundiert zu kommentieren. Da könnte etwas Wahres dran sein. Man muss aber sehen, dass die einzelnen Faktoren, die zum Erfolg oder Scheitern führen, ja nicht stabil sind, nicht festgeschrieben sind. Das heißt, man kann sie verändern. Also wenn man zum Beispiel merkt, es fehlt irgendwo an Kapital, kann man sich um Kapital bemühen und kann es gegebenenfalls finden. Das heißt, das ist, ich würde hier das Dynamische sowohl beim Erfolg wie beim Misserfolg betonen. Aber trotzdem bleibt die These von Ihnen, der Erfolg braucht mehr Faktoren als der Misserfolg. Und darüber muss man nachdenken.
Nun gut, jetzt haben wir doch schon das nächste Forschungsprojekt laufen. Ich mache mal bei Ihnen weiter. Gibt es Innovationen, die ganze Gesellschaften haben scheitern lassen?
Also darüber kann man natürlich streiten, aber es gibt natürlich durchaus Diskutanten, die dieser Auffassung sind, indem meinetwegen der Automobilverkehr entsprechend interpretiert wird, also was man eben häufig lesen kann. Soweit ich informiert bin, hat es seit der Erfindung des Automobils global einige Millionen Unfalltote gegeben. Wenn man das gewusst hätte, bei der Erfindung des Automobils und bei der Einführung des Automobils, wäre diese Einführung möglicherweise unterblieben. Also das ist ein Argument, das da häufig gebracht wird. Oder die Frage der Plastikverwendung. Wir haben ja im Moment sehr große Schwierigkeiten mit Plastik und wir wissen noch nicht so genau, zu welchen Umweltschäden, aber auch Humanschäden das führen wird. Und auch das könnte sich als eine solche Innovation erweisen. Ich will also gar nicht diesen Standpunkt, den ich jetzt referiert habe, vertreten. Ich will nur darauf hinweisen, dass es entsprechende Standpunkte gibt. Es gibt natürlich auch Kernenergiegegner, die das als eine völlige Fehlentwicklung begreifen, dass man eine Technik hat, die über Zehntausende von Jahren sinnvoll, sicher bewahrt werden muss bei der Endlagerung.
Sie hatten sich nochmal gemeldet.
Das ist dann auch übrigens diese These von dem Hans Jonas, dass so Makrorisiken zum Ausschluss einer solchen Technik, einer technischen Option führen sollen. Die Frage ist nur, ist man wirklich in der Lage, genau festzustellen, was ist ein Makrorisiko? Und da bin ich wiederum sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass die Zeitgenossen dazu in der Lage sind.
Vielleicht müssen wir nachfassen, wenn Klaus Kornwachs kommt. Der hat ja da einen Vorschlag gemacht in der Technikethik, der spricht vom Bedingungserhalt. Ja. Hm. Also dass bei der Einführung oder mit der Einführung einer neuen Technik die Bedingungen für die nächsten Generationen so zu handeln, wie die diese Technik einführt, bestehen bleiben sollen, erhalten bleiben sollen. Ja, dass das so ein Messkriterium wäre.
Ja. Halte ich für eine Illusion, weil jede neue Technik die Bedingungen verändert. Und geben Sie es an Herrn Kornwachs weiter.
Mache ich gern. Schade, dass er heute nicht da ist.
Es ist nur die Frage, in welchem Umfang die Bedingungen verändert werden. Und es kann schon sein, dass es Technologien gibt, die zu einer solchen grundsätzlichen Veränderung führen, dass vielleicht diese Forderung angemessen wäre. Nur sind wir in der Lage, das festzustellen. Und da wäre ich eben sehr skeptisch. Also meines Erachtens haben wir keine Alternative, als Entscheidungen zu treffen und dann gegebenenfalls diese Entscheidungen zu korrigieren. Und da kann es durchaus sein, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, bevor man zu einer Korrektur schreitet.
Ja, schade. Wäre eine schöne Diskussion, glaube ich. Sie haben, glaube ich, sich erinnert. Sie fragen, lässt sich das übertragen, was hier für das Scheitern von Innovationen in der Technik beschrieben wurde, lässt sich das übertragen auf zum Beispiel Organisationen, auf die Ökonomie, auf soziale Strukturen?
Also ich habe es nicht gemacht, aber es wird in der Betriebswirtschaftslehre gemacht. Und ich habe ja hier mit dem Begriff einer größeren Reflexivität gearbeitet. Und in der Betriebswirtschaftslehre heißt das Mindful Organization. Also das ist auch ein neues Konzept, das dort vorgestellt wird, dass man mit größerer Reflexivität übersetzen kann. Und es ist überhaupt die Frage, welchen Innovationsbegriff man zugrunde legt. Also ich habe jetzt mich auf technische Innovationen konzentriert, und zwar einfach deswegen, weil das mein Fach ist Und weil ich auch davon ausgegangen bin, dass hier das größte Interesse ist. Aber man kann natürlich auch einen wesentlich breiteren Innovationsbegriff haben und darunter auch kulturelle, wirtschaftliche Innovationen und so weiter fassen, auch künstlerische Innovationen fassen. Da muss man sich überlegen, wie weit das dann noch trägt, aber im Prinzip ist das möglich, was Sie angesprochen haben, also die Übertragung in andere Bereiche über die Technik hinaus. Und bei der Technik kommt ja noch dazu, dass es häufig nicht um Technik ja oder nein geht, sondern die Art und Weise der Anwendung von Technik. Also Technik kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise angewendet werden. Und das geht dann eben nicht ohne dieses organisatorisch, kulturelle, soziale und so weiter und so fort.
Schieben nochmal nach, dass Sie skeptisch sind, weil die Technik wohl da das konkretere Angebot schafft gegenüber dem, was wir in sozialen Strukturen verhandeln. Ich würde da mal einsteigen und Sie versuchen an der Stelle nochmal zu kitzeln. Ist da wirklich ein Unterschied? Wie verhandeln wir es denn? Mit Sprache. Haben wir für Technik eine andere Sprache als für andere Innovationsbereiche bis zum gewissen Grad? Ja, die Fachsprache, die Technolekte unterscheiden sich klar, ja, aber sonst? Wie können wir denn argumentieren über Technik anders als über zum Beispiel soziale Fragen oder künstlerische Innovation oder wirtschaftliche oder politische? Hm. Okay, Sie machen es am Gegenstand fest. Ich glaube, kein Gegenstand ohne Medium. Ohne Medium, also ohne die Sprache. Ja? Wie kommt denn der Gegenstand in Ihren Kopf? Sie sagen jetzt, okay, der Gegenstand kommt in den Kopf über Ihre Sinne. Da ist die Erkenntnistheorie, glaube ich, aktuell an einem anderen Punkt. Da, glaube ich, haben Sie... Da müssten Sie sich jetzt mit den ganzen Konstruktivisten anlegen, da müssten Sie sich mit den Leuten anlegen, die die Saphir-Whorf-Thesen wieder ausgegraben haben und das mit Hirnforschungsergebnissen neuerer Zeit korrelieren. Also kann man drüber streiten, aber das ist ein großes Thema und vielleicht eins für eine weitere Vortragsreihe. Ich schaue einfach mal so ein bisschen in die Runde und sehe niemanden, der zuckt. Ich gebe Ihnen jetzt... noch eine Chance, es ist so warm, da zuckt man langsam, aber wenn niemand mehr zuckt, dann möchte ich mich sehr herzlich bei Herrn König bedanken für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen, Sie alle einladen, in der nächsten Woche wieder dabei zu sein. Da haben wir, wenn ich das richtig memoriere, ich schaue aber lieber nochmal nach, bevor ich Ihnen was Falsches sage, doch da haben wir zu Gast Armin Grunwald vom Karlsruher Institut für Technologie. Er leitet dort das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse und auch das des Deutschen Bundestages und die Parallelorganisation in Brüssel der EU, also ein gut vernetzter Mensch. Und der wird uns was erzählen darüber, was wir über die Technik der Zukunft und die Zukunft der Technik wissen können. Und das war doch bestimmt was, was Sie schon immer mal wissen wollten. Vielleicht sind Sie wieder dabei und schauen, ob Herr Grunwald daran scheitert oder nicht. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.